Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas, du Sonntags-Podcaster.
Das konntest du jetzt nicht verkneifen, ja.
Nein, ich denke dann immer an Sonntagsfahrer. Das fällt mir spontan ein.
Oh ja, da hatte ich gestern einige Sonntagsfahrer unterwegs, ja. Unter anderem so ein Tiefflieger auf zwei Rädern, der hat mir fast auf dem Auto gehangen. Wäre er nicht irgendwie schon tödlich verletzt gewesen, ja, nach dem Unfall, also wenn es dazu gekommen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich schon tot getreten, ja.
Oh Gott, oh, bist du heute etwas brutal unterwegs, bisschen aggressiv,
habe ich das Gefühl. Ja, wie manch eine, oder welche Scheiße da manch eine zusammenfährt, also das muss wirklich nicht sein.
Ja, da gibt's eine Menge.
Also, okay, klar, totreden, wer macht das dann schon in so einer Situation, ist natürlich erstmal erste Hilfe angesagt, aber dem muss man ja, den Kopf dann anschließend schon ein bisschen zurechtdrücken, ja, weil so eine Scheiße zusammenfahren ist schon, ja, aber egal.
Ich bin ja auch ein Verfechter, also ich verfechte ja auch die Meinung, dass man regelmäßig Prüfungen ablegen sollte, alle 2, 3 oder 5 Jahre, je nachdem, über die Zeiträume kann man natürlich diskutieren, um zu checken, ob derjenige überhaupt noch auf die Menschheit losgelassen werden kann, also auf die Straßen losgelassen werden kann.
Die Diskussion hatten wir die letzten Jahre schon öfter und das wurde oder ist ja eigentlich immer im Sande verlaufen beziehungsweise war abgeschmettert, weil, ja, wir wissen ja auch, ja, die Leute können natürlich auch Kreuzchen beim Wählen machen. Und da ist das immer so ein schwieriges Thema, ja, wie aktuell im Wahlkampf ja auch das ein oder andere Thema ja gerne vermieden wird und auch für nach die Wahl dann quasi vertröstet wird. Und es ist halt schwierig. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wie im Berufsfeld, ja, für den einen oder anderen Führerscheininhaber ja da auch dann regelmäßig Tests verlangt werden, beziehungsweise Fahrtauglichkeitsnachweise und Prüfungen gemacht werden, würde ich mir das im privaten Umfeld eigentlich auch wünschen.
Und das regelmäßig, sobald man seinen Führerschein gemacht hat, müsste es regelmäßig Tauglichkeitsprüfungen geben, auf jeden Fall.
Ja, so sehe ich das. Da fängt halt die Diskussion wieder an. Ab wann willst du das machen? Willst du das wirklich direkt ab, keine Ahnung, ab Ausstellung alle x Jahre und dann mit steigendem Alter die Jahre reduzieren oder die Abstände kürzer machen? Willst du das generell erst anfangen mit, keine Ahnung, 50, 60, 70? Das ist halt ein schwieriges Ding, aber es sollte was gemacht werden, auf jeden Fall. Alleine, wenn man mal überlegt, die Sehkraft, ja, die bei dem einen oder anderen im Alter vielleicht nachlässt, und man eigentlich eine Brille bräuchte und wahrscheinlich eine Brille auch hat, die aber nicht eingetragen ist. Du könntest also auch ohne Sehhilfe fahren, ja. Das sind alleine so Sachen, die müssten mal überprüft werden und müssen dann auch rein, ja. Nicht, dass dann einer wirklich fast blind fährt oder so, ja. Mhm. Genauso gehört ja Hörtest oder auch die Möglichkeit, halt dem Verkehr generell folgen zu können, ja, beweglich, also wir wissen ja alle auch, wie wichtig ein Schulterblick sein kann. Von daher, das sind halt alles so Sachen, die mit dem Alter vielleicht ein bisschen schwieriger werden und dann vielleicht auch verhindern, dass man eigentlich fahrtauglich oder fahrtauglich wäre. Deswegen, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich würde mir wünschen, es würde wirklich was gemacht. Ich wäre wahrscheinlich einer der Betroffenen später, ja, weil ich bin ja auch schon im Alter, ja, wo man dann ja in der Vergangenheit die Diskussionen hatte. Aber wann fängt's an mit den Prüfungen? Nur, mein Gott, ich bin auch der Meinung, dass man regelmäßig verpflichtet sein sollte, weil wir es eben schon hatten mit Motorrad und Unfall, einen Ersthilfenachweis, beziehungsweise einen Ersthilfeschein, den man ja braucht für den Führerschein, dass man den auch regelmäßig auffrischt.
Ja, absolut, klar. Auf jeden Fall, weil da gerät natürlich vieles in die Vergessenheit und dann sollte man das
machen.
Ja, weil
das ist ja wie mit allem, ja, was du nicht brauchst, geht irgendwann ein bisschen verloren. Vergessen oder wie gesagt, dieses, nicht autark, dieses aus dem Stegreif machen können. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, aber das ist halt weg. Ja, dann musst du erst wieder entweder rufst du nur den Notruf, ja, und machst selbst vielleicht nichts, weil du Angst hast, machst was verkehrt. Das ist genauso, was man ja auch immer sagt bei der Herzdruckmassage, wenn es richtig gemacht wird, hast du gebrochene Rippen.
Ja, aber besser gebrochene Rippen
nicht, als... Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Wenn bei der Herzdruckmassage keine Rippe zumindest mal anbricht oder so, dann hast du was falsch gemacht.
Ja.
Das ist ja eigentlich so das, was man ja auch sagt, ja. Und alleine da hätte ich schon Schwierigkeiten. Das sage ich selbst, ja. Das, wie gesagt, stabile Seitenlage etc. Aus dem Auto rausholen, alles kein Ding, Herzdruckmassage, da wird's schon wieder schwierig. Ja, aber gerade da, wie gesagt, alle x Jahre mal jemanden hinschicken, ist okay.
Auf jeden Fall, so sieht's aus.
Naja.
Gut,
so, dann das haben so, wir viel da, so viel dazu.
Das Thema genau. Verarbeitet.
Kommen wir noch zum anderen Thema. Ich habe letzte Woche ja, oder hatten wir es auch kurz vor der Gamescom, wo mir der Fehler unterlaufen ist, Leipzig und Köln da ein bisschen, was den zeitlichen Ablauf betrifft, durcheinander zu werfen als Messeveranstalter. Und du hattest ja Köln noch ins Spiel gebracht mit der Berichterstattung, die ja vor Ort unter anderem stattgefunden hatte, ja, mit den ganzen Studios, ja, die sie aufgebaut hatten auf der Messe, was da im Live-Berichterstattung da noch war, so nebenher zum Stream. Und ich hätte Geld gewettet, ja. Ich hätte Geld drauf gesetzt, dass es, aber naja, egal. Ist passiert, aber wie ich auch schon gesagt habe, die Messe vor Ort ist mir eh zu groß und überlaufen, da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da müsste schon irgendwas Außergewöhnliches sein oder eine Einladung im Raum stehen, wo du dann auch nicht direkt auf der Messe bist, sondern direkt zum Einladen gehst. Weil ansonsten ist das hat ja Ausmaße, alle vor Pandemie hatte das ja Ausmaße angenommen. Das ist ja alle für mich nicht mehr lustig. Ja,
ja, das ist gewaltig, was da abgegangen ist. Das ist richtig.
Ja.
Es gibt ja noch einen zweiten Nachtrag. Wir haben ja dann über diesen neuen Seven-Film gesprochen.
Ja, ja.
Und zum Schluss, das haben wir sogar noch nach der Aufnahme gemerkt, haben wir festgestellt, dass wir über den gleichen Film gesprochen haben. Du hattest den Originaltitel eingeworfen.
Das ist aber auch eine Unart. Wieso muss der hier bei uns im Kinostart einen anderen Namen oder einen anderen Titel haben als im Original? Weil im Original ist es ja Wrath of Man. Und bei unserem Kinostart heißt er jetzt Cash Truck. Und ich hatte ja auch noch gesagt, in dem Film geht's um Geldtransporte. Ja.
Ja. Und da habe ich aber zu spät geschaltet. Also ich hätte ja schalten können, nachdenken können. Moment mal.
Ja,
Geldtransport?
Ja, aber wieso? Ja, aber das passiert ja so oft leider.
Ja.
Aber
das kann ich auch nicht verstehen, dass sie diesen Titel...
Ich denke mal, Wrath of Man...
Ist den halt Titel eingedeutscht, dann hätte ich das ja verstanden, dass sie jetzt irgendwie einen deutschen Titel gewählt hätten. Aber sie haben ja auch wieder in der deutschen Version einen englischen Titel gewählt. Nicht nachvollziehbar. Obwohl ja, okay, Cash Truck ist natürlich, deutet ist eindeutiger, ne?
Ist eindeutiger, ja. Ja, kann man machen. Naja. Ich verstehe es halt nicht, ja. Ob das auch unbedingt sein muss. Bei dem einen oder anderen ausländischen Titel vielleicht, aber mein Gott. Wieso hat man dann Knives Out oder so zum Beispiel nicht umbenannt? Der hieß ja im Deutschen, oder hat er im Deutschen auch den Titel erhalten. Naja, kann man machen, muss man aber nicht.
Naja, gut, kann vorkommen. Gut, dann gibt's noch eine Ergänzung von Apple. Es gab ja die Probleme, oder es gibt immer noch die Probleme, dass sich einige Nutzer darüber beschweren, dass ihre Displays reißen in den MacBook Airs und in den MacBook Pros. Das geht speziell um die Geräte aus der M1-Serie, also die ganz, ganz neuen Geräte. Apple nennt es Kontaktbruch und Apple führt es darauf zurück, dass irgendwas zwischen Display und Tastaturcase oder Tastatur steckt. Da haben sie ihr Support-Dokument nochmal überarbeitet. Nach wie vor ist es so, dass Reparaturen abgelehnt werden und dass Apple sich da etwas querstellt. Und sie haben es somit begründet, da das Problem nicht als Serien- oder Qualitätsfehler auf die Hardware zurückzuführen ist, werden halt die Geräte nicht repariert, zumindest nicht auf Garantie oder nicht auf Kulanz, sondern das wird dann der Kunde wohl bezahlen müssen. Und somit haben sie auch ihr Support-Dokument aktualisiert und haben es noch ein wenig erweitert. Vorher war es ja so, dass nur im Support-Dokument stand, dass Display-Schutzfolien Probleme machen können und dass Kameraabdeckungen Probleme machen können. Mittlerweile ist es so, dass sie es erweitert haben, zum Beispiel auf Folien für Handballenauflagen. Da gab es ja auch der Vergangenheit von 12 South zum Beispiel, so Skins, die man draufgeklebt hat, dass die Handballenauflage halt in matt-schwarz war oder in rot, dass man sein Gerät etwas individualisieren kann. Und das haben sie jetzt halt auch noch als störendes Element mit ins Support-Dokument eingeführt oder aufgelistet, dass man das nicht aufkleben darf. Oder man darf es schon, aber dann könnte es zu Problemen führen.
Was ja echt ein Witz ist, oder guck dir doch mal an, wie dick so eine Folie ist.
Ja, das
ist echt ein Scheiß. Vor allem, ich weiß jetzt nicht mehr, wann Apple damit aufgehört hat, aber ich weiß noch ganz genau, dass zu Powerbook-Zeiten, und zwar zu den 15 oder 17, die ich mir damals ja, oder als ich noch die Powerbooks genutzt hatte, die kamen im Auslieferungszustand mit dieser Einlage, ja. Also Tastatur, Bildschirm, zwischendrin war diese Einlage, die auch genau den Zuschnitt hatte, ja, mit der Aussparung auch fürs Display, auch fürs Gelenk, etc., also fürs Scharnier, etc. Die kam da mit. Die haben sehr viele Leute auch immer mitbenutzt und es gab im Zubehörmarkt Hersteller, die solche, die genau in dieser Form, ja, von dieser Folie damals Zubehör gemacht haben, aus Stoff, ja, oder aus anderem Material, um die halt zwischen Bildschirm und Tastatur einzulegen. Und das war nie ein Thema. Also nie ein Problem. Ja.
Ja.
Und jetzt warnen sie vor Displayschutzfolien oder halt diese Handballenauflagen, die Folien aufkleben, die du machen kannst. Mhm. Ja, guck doch mal alleine, was im Zubehörmarkt für Designfolien früher mal angeboten oder auch immer noch angeboten werden für die Geräte. Ja. Ja, nicht nur außen, sondern auch gerade Handballenauflagen zu bekleben.
Mhm.
Ja, ich verstehe es nicht.
Also ich denke, Apple will ja nur auf Nummer sicher gehen und sie listen wirklich allen möglichen Kram auf, damit sie sich wirklich freisprechen von jeglicher Garantie und damit sie sagen können, ja Moment, wir haben ja darauf verwiesen, dass das Probleme machen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass im Alltag eine hauchdünne Folie auch keine Probleme macht, sofern sie absolut gerade aufgetragen ist und da keine Blasen zwischen sind oder keine Falten zwischen sind. Die Dinge, die Probleme machen können, sind natürlich diese Kamera-Bumps oder Kamera-Visiere. Ja, okay, das leuchtet ein. Die tragen ja auf. Aber ich denke, so eine Folie auf der Handballenauflage dürfte eigentlich keine Probleme machen. Allerdings lege ich da auch nicht meine Hand für ins Feuer.
Ja, genauso Displayschutzfolien oder auch gerade, was ja da auch im Zubehörmarkt hast, sind halt diese diese Sichtschutzfolien, die den Blickwinkel einschränken, damit keiner von der Seite irgendwie drauf gucken kann, wenn du irgendwie halt das Gefühl oder den Bedarf hast, du willst da halt mehr Privatsphäre oder so, wenn du unterwegs irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee, Flughafen oder so mit sensiblen Firmendaten vielleicht auch am Arbeiten bist, dass dir da keiner von der Seite drauf guckt, ja, auf das Display. Das gibt's ja auch im Zubehörmarkt. Da gibt's ja auch eine legitime Anwendung für. Und dann solltest du Hardware von Apple ausschließen, weil es eventuell zu Hardware-Problemen oder Defekten kommen kann, weil du so eine Folie einsetzt?
Mhm. Ja, ja, klar.
Gerade auch im Business-Umfeld wieder so ein Diskussionspunkt, wo, ja.
Ja, gerade Geräte, die man halt unterwegs benutzt und die man mit sich trägt, die sollten nicht so fragil gestaltet sein. Also so grundlegende Dinge wie eine Displayschutzfolie oder eine Kameraabdeckung meinetwegen auch, das sollte eigentlich alles möglich sein. Und das Design ist halt so fragil, da wünsche ich mir etwas mehr Stabilität oder mehr Alltagstauglichkeit. Und das ist ja halt auch das Problem, die Geräte werden immer dünner, immer schmaler und immer kompakter und da kommt man natürlich bei solchen Dingen an die Grenzen der Robustheit von solchen Geräten, ganz klar.
Naja, vor allem musst du auch mal überlegen, dann machst du eine, oder bist der Meinung, du machst einen Displayschutz drauf, alleine schon auch vielleicht aus werterhaltenden Gründen oder so, weil du weißt, in der nächsten Generation willst du das Geld vielleicht wieder verkaufen und willst Kratzer vermeiden, beziehungsweise irgendwelche, ja, keine Ahnung, schädlichen Einflüsse aufs Display oder so, machst eine Folie drauf und dann krack.
Und bewirkst genau das Gegenteil, ja. Genau. Ja.
Das ist eigentlich ein Unding, ja. Wie gesagt, unsachgemäßer Gebrauch oder so ist alles ein ganz anderes Thema. Aber wenn hier wirklich vor dem Aufbringen von Folien gewarnt wird, die ja weder Gewicht noch eine hohe Dicke oder sowas mitzuspringen, ja.
Ja. Ja, so ist es. Naja, gut. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Apple halt sich nur freisprechen möchte, ja, und klar, das komplett erweitert, und ob wirklich alles dazu beiträgt, dass Displays reißen können, das ist fraglich. Gut, nächstes Thema. Es gibt ein neues Reparaturprogramm für iPhone 12 und iPhone 12 Pro-Geräte. Nicht die Mini-Geräte, sondern nur diese, die Pro-Reihe und die normalen 12er. Und da geht's um das Problem, dass komplett das Hörmodul oder die Hörmuschel, wie man es auch nennen mag, ausfallen kann. Sprich, man bekommt einen Anruf und man meldet sich, aber hört das Gegenüber nicht. Das tritt wohl bei einigen Kunden auf, und Apple hat es auch bestätigt, dass Probleme bei den Komponenten im Hörermodul bestehen und dass, wie sie so schön schreiben, ein ganz geringer Prozentsatz davon betroffen ist. Ja, so gering kann der Prozentsatz ja nicht sein, wenn sie schon ein eigenes Reparaturprogramm auflegen. Wir verlinken nochmal den Eintrag in das Supportforum, oder besser gesagt, da gibt es eine extra Seite bei Apple, wo man sein Gerät oder wo man die Seriennummer eingeben kann und wo man checken kann, ob man davon betroffen ist. Ja, und dann gilt der normale Ablauf, wie man sonst auch seine Geräte bei Apple austauscht. Man bekommt dann im Normalfall, es gab auch Erfahrungsberichte von einigen Kunden, die das gemacht haben, ein neues Gerät. Die Geräte werden wohl nicht repariert oder besser gesagt vielleicht erst im Nachhinein repariert und kommen dann wieder auf den Refurbished-Markt, wie auch immer, keine Ahnung, aber einige Kunden haben halt berichtet. Ja. Einige Kunden haben halt berichtet, dass sie ein neues Gerät bekommen haben.
Also ist halt immer die Frage, wie aufwendig ist ja auch die Reparatur? Ich weiß nicht, wie es da aussieht von den Teilen her auf der an dem Gerät selbst. Oder muss man da eventuell die komplette Platine oder so im Innenleben austauschen? Oder ist es dann wirklich nur, also ich denke nicht, dass sie da anfangen, irgendwelche Lötarbeiten im Store zu machen. Von daher, wenn sie Geräte da haben, warum sollten sie nicht austauschen und die Geräte dann im Refurb-Markt wieder bringen? Ob sie es dann generell machen, ist, denke ich mal, auch abhängig davon, wie viele Geräte letztendlich wirklich betroffen sind. Ja. Aber wie du es schon sagtest, ja, es gibt ja die Möglichkeit, seine Seriennummer einzugeben, und dann sieht man es ja. Also weiß Apple ja auch ganz genau, welche Chargen diese produziert haben, betroffen sind, oder wo diese Komponente, die fehlerhafte, verbaut wurde. Und dann können sie auch schon absehen, wie viele Geräte da ungefähr auf sie zukommen, weil ich denke auch nicht, dass wahrscheinlich jedes Gerät, das so ein vielleicht fehlerhaftes Modul verbaut hat, den Fehler auch zeitnah bringt oder so, ja.
Genau.
Oder überhaupt das Problem bringt, ja.
Das kommt noch dazu. Ja. Bloß meine Empfehlung, wenn euer Gerät davon betroffen ist, also wenn definitiv euer Gerät auftaucht, dann auch einlösen oder auch reparieren lassen, auch wenn ihr die Symptome nicht habt oder wenn das Gerät die Symptome nicht zeigt.
Generell bei so Aktionen immer gucken, ist man betroffen, beziehungsweise hat man so ein Gerät, und dann halt entsprechend das in Anspruch nehmen, bevor es dann zu spät ist. Ja.
Genau, weil meistens haben solche Reparaturprogramme ja auch ein Ablaufdatum. Irgendwann laufen die dann aus und dann steht man dann dumm da, wenn dann irgendwann die Probleme doch auftreten sollten.
Ja, vor allem auch, wie gesagt, kann man das ja, oder kann man ja geplant an die Sache rangehen. Ja, du weißt dann, okay, ich mache einen Termin aus, bring's morgen hin, ja, bin dann, keine Ahnung, entweder kriege ich ein Austauschgerät oder muss eine Woche warten, da kannst du dich ja drauf einrichten. Wenn das von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, ja, und du musst dann gucken, wie du das kurzfristig machst und wie du so lange das überbrückst, ja, das ist ja auch wieder, ja.
So ist es. Gut. Und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu dem Thema, ob die iPhones nun teurer werden oder nicht, also die iPhone 13 Geräte oder nicht. Da hatten wir in der letzten Woche auch ein bisschen drüber spekuliert. Habe ich jetzt noch eingeworfen, naja, es ist ein DigiTimes Bericht und der Track Record ist nicht immer so brillant und nicht immer so gut. Aber mittlerweile gibt es da noch ein paar neue Erkenntnisse. TSMC hat angekündigt, die Preise zu erhöhen, und das gilt nicht nur für die kommenden SoCs, sondern es gilt auch für die bestehenden, also die SoCs, die Apple mittlerweile, oder die Apple im Sortiment hat. Da gibt es Preiserhöhungen zwischen maximal 10% bei den neuen Produkten, und ich glaube, bei den alten Produkten ist die Prozentzahl etwas geringer oder höher, also ist differenziert so ein bisschen. Sie haben also Staffelungen drin bei der Preiserhöhung. Und das könnte letztendlich ein Plus bedeuten im Endpreis zwischen 5% und 10% der kommenden iPhone-Generation. Das sind so im Moment die Zahlen, die rumgehen. Ja.
Ja, und das ist ja jetzt nur das, was man von einem Lieferanten hört. Ich denke generell in dem Bereich werden die Preise zumindest mal nicht fallen. Eher im Gegenteil, ja, andere werden jetzt gerade auch, wo TSMC das ja angekündigt hat, ja. Mhm. Das betrifft ja nicht nur Apple, wobei, ja, die produzieren ja gerade die Prozessoren für Apple. Die haben ja generell Preiserhöhungen angekündigt, ja, auch für andere Kunden, die sie beliefern. Werden das andere jetzt, die auch unter Druck stehen, ja, aufgrund der Situation einfach, auch entsprechend versuchen, bei ihren Kunden halt entsprechend durchzudrücken, beziehungsweise umzusetzen. Mhm. Durchdrücken klingt jetzt auch wieder so, aber Preiserhöhungen umzusetzen. Spätestens mit neuen Vertragsverhandlungen wird das ein Thema sein, und das wird sich definitiv durch alle Branchen einfach durchziehen. Und da kannst du versuchen, mit Geschäftsbeziehungen und Verträgen zu argumentieren, wie du willst. Das Problem ist einfach, wir haben die Situation. Ja,
ja, so ist es. Und wie gesagt, TSMC, da steht es jetzt fest, die Preiserhöhung wurde angekündigt, offiziell. Und bei Foxconn weiß man ja auch nicht, wie sich das preislich gestaltet, das Ganze. Die haben ja immer noch das Problem, dass sie händeringend Arbeitskräfte suchen. Also es ist ja an mehreren Fronten ein größeres Problem vorhanden. Ne?
Ja, ja, und genauso, das ist ja im Endeffekt nicht nur dann die sondern es betrifft ja dann andere Komponentenzulieferer auch noch, ja. Mal gucken, was Qualcomm macht, die ja unter anderem das das 5G-Modul ja zusammenschrauben, beziehungsweise zusammenschrauben klingt jetzt auch wieder so schlecht, der liefern ja für Apple, von daher
ja, gucken, das
wie da also die Preisentwicklung aussieht, ja.
Das sind ja so viele Probleme, wo im Moment die Preise steigen. Auch die ganzen Logistikkosten, die gehen im Moment nach oben. Ich hatte dir letztens eine E-Mail weitergeleitet mit so ein paar Insights von einem größeren Hersteller. Da geht auch richtig die Post ab. Die können wahrscheinlich ein Produkt nicht in Europa einführen, weil die Preise so enorm nach oben gehen, was die Containerkosten angeht. Und ja, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
Ja, da hatten wir mal die Zeit, wo zu viel Frachtkapazitäten da waren.
Ja.
Und mittlerweile sieht es auch ein bisschen anders aus, ja. Man muss mal gucken, es gibt, wer war das in den Staaten, der angekündigt hat, sie bilden oder sie schulen jetzt Leute um auf, in England war das. In England fehlen noch so viele Lkw-Fahrer, auch wegen Brexit. Da haben sie doch jetzt angekündigt, einige Ketten, dass sie Mitarbeiter zu Lkw-Fahrern umschulen wollen, um da an eigene Fahrer zu kommen. Ja.
Naja, ich hoffe, das machen sie dann auch richtig, diese
Umschulungsmaßnahmen. Ich denke mal, da machen sie schon nichts falsch. Das Problem ist nur, wie schnell kriegst du halt genügend Leute dann da dran und wer ist bereit, den Job zu machen? Oder wie sieht da halt die Anreize aus, um da jemanden das halt schmackhaft zu machen? Weil es ist ja schon was anderes, als wenn du entweder Dosen im Regal einräumst oder an der Kasse sitzt.
Ja, yeah, das ist ein harter Job,
daher,
Lkw-Fahrer.
Das ist halt schwierig, ja. Aber da haben sie vor Jahren schon geschlafen, was den Fahrernachwuchs betrifft. Und beim Brexit kam ja noch ein bisschen was anderes dazu, ja. Aber generell sieht die Fahrersituation schlecht aus, schon seit Jahren.
Ja. Klar. Leider. Ja. Gut. Ich habe da nochmal was zusammengefasst. Das habe ich zwar jetzt nicht im Dokument, aber das habe ich woanders stehen, weil du mir gerade hier so ein Stichwort reingeschrieben hattest, oder das hattest du nicht gerade, sondern schon länger reingeschrieben, nochmal so ein paar iPhone 13 Gerüchte. Und ja, du hattest reingeschrieben, stärkeres MagSafe.
Das war ja genau.
Was schon länger im Umlauf ist. Und neue Farben, hat es auch reingeschrieben, stimmt. Es soll wohl ein mattes Schwarz geben und einen Bronzeton. Ja, bei dem Bronzeton bin ich aber etwas skeptisch, weil da sind ja angeblich auch Bilder aufgetaucht von diesem Farbton. Und da gab es so ein paar Gegenstimmen. Ja, da hat man eine Standardfarbe genommen, die es jetzt auch gibt, und hat einfach einen Filter drüber gelegt. Und da weiß man nicht, ob das ein Fake ist oder ob das echt ist, ob man jetzt wirklich Bronze sehen wird oder nicht. Also da ist man jetzt noch ein bisschen skeptisch.
Ne? Ja,
ob
Bronze jetzt wirklich ist auch so eine schwierige Farbe. Nachdem kann das auch ziemlich, alle was die Farbe selbst angeht, ziemlich in die Hose gehen. Deswegen ist das ein schwieriges Ding. Dann viele sagen ja, es wäre halt so eine Altherrenfarbe. Ich finde jetzt Bronze an sich nicht schlecht.
Kommt drauf an, wie man es umsetzt. Das ist die Frage, ne? Das ist richtig.
Ja, aber mehr Choice ist auf jeden Fall gerne gesehen.
Die Frage ist halt, ob sie dieses Pacific Blue jetzt rausnehmen, was es ja bei den 12 Pro-Geräten derzeit gibt, und ob sie das durch was anderes ersetzen oder ob sie dieses Blau drin lassen und noch erweitern. Ich tippe darauf, dass sie das Blau rausnehmen und wieder eine andere Farbe als neuen Farbton mit reinnehmen. Das haben sie eigentlich in der Vergangenheit auch oft gemacht. Den Grünton, dieses dunkle Grün, das haben sie auch rausgenommen und haben es dann mit diesem Pacific Blue ersetzt. Ich glaube, Midnight Green hieß die Farbe bei den 11er Geräten. Und aus Midnight Green wurde ja dann Pacific Blue. Und ich glaube, dieses Schema werden sie jetzt fortsetzen. Das Blau wird rausfallen und es wird irgendwas Neues kommen. Ob das jetzt Bronze ist, ist fraglich. Keine Ahnung. Wird man dann sehen.
Ja, aber matte Schwarz wäre nicht verkehrt, ja. Das
hatten sie ja schon mal, ne? Dieses matte Schwarz könnte gut aussehen. Ja, auf jeden Fall. Solange sie es nicht wieder in dieses Hochglanz Diamond Black, das war ja mal so ein Farbton, der optisch ganz gut aussah, aber sobald man es halt ein paar Tage oder ein paar Stunden benutzt hat, war das total zerkratzt und sah nicht mehr attraktiv aus. Ne? Da ging es ja auch. Das ging ja auch in die Hose, dieses Diamond Black. Ja, gut, aber ich habe mal so ein paar Dinge zusammengefasst, wovon man halt ausgehen kann, dass so die neuen iPhones aussehen werden oder zumindest die Pro-Modelle so aussehen werden, was die technischen Spezifikationen angeht. Man ist sich recht sicher, dass man ein 120-Hertz-Display sehen wird. Das tut auch Not, damit sie mal so ein bisschen displaytechnisch aufschließen zu den Android Flagship-Modellen, und ein Always-On-Display, zumindest ein Teil davon soll Always-On-Display sein. Da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen. Das soll auch wohl als sicheres Feature kommen. Eine kleinere Notch, ja, das wäre auch nicht schlecht. Face ID 2.0 oder Face ID Plus, wie man es auch nennen mag. A15 als Chip ist klar. Wi-Fi 6E. Mit der 6E-Spezifikation habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, kann ich gar nicht sagen, was die als neues Feature beinhaltet oder was die als neue Spezifikation beinhaltet, keine Ahnung. ProRes für Videos, Portrait-Mode für Videos, und das kleinere Pro-Modell, also das 6,1 Zoll Gerät, soll einen 3095 mAh Akku haben. 25 Watt Fast Charging, wie gesagt, neue Farben. Und jetzt kommen wir zu den Speichergrößen. Da bin ich ja zuerst davon ausgegangen, dass das 128 GB Modell wegfallen wird und dass das quasi das 256er das kleine wird. Nein, man geht mittlerweile davon aus, 128 GB, 512 GB und 1 Terabyte. Das sollen wohl die Speichergrößen sein. Und da wird man ja quasi dazu gezwungen, in diese 512 GB Ecke zu gehen. Das hat Apple dann wieder geschickt eingefädelt. Ja, Startpreis soll bei $999 liegen, und der Verkaufsstart soll der 24. September sein. Vorstellungstermin wahrscheinlich der 14. September. Ja, das sind so wohl die Features, die definitiv, oder sagen wir mal, wo wir höchstwahrscheinlich mit rechnen können, die dann in das neue iPhone 13 Pro reinkommen. Ja. Jetzt ist er weg.
Nee, ich bin ganz da. Okay.
Ich bin gespannt.
Ja, da kann man sich schon vieles freuen.
Ja. Ja, auf vieles. Ich bin besonders gespannt, wie sie dieses auf das 120-Hertz-Display, weil Das ist schon ein enormer Unterschied, ein Display zu haben mit einer sehr hohen Bildwiederholfrequenz. Ich sehe es jetzt am iPad Pro, mit dem ich ja fast täglich arbeite mittlerweile. Und wenn ich dann wieder auf ein nicht 120 Hertz Display zurückgehe, dann merkt man das schon. Das ist schon spürbar, das Ganze. Hätte ich nicht gedacht, dass das so im Alltag merkbar und spürbar ist. Ja. Also zumindest ich merke es.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Feature, was bemerkbar ist. Und zwar für viele. Ja, in der Spielecke hast du es ja genauso. Ja, viele, wir hatten ja jahrelang immer das Thema mit Konsolen und 30 FPS. Mittlerweile mit den aktuellen Konsolengenerationen sieht es ja anders aus. PC sind wir ja eh schon lange in der Diskussion. 120, 144, 240 Hertz. von daher, das ist definitiv spürbar. Wenn du das mal eine Zeit lang hattest, ist das, und du hast dann wieder weniger, das ist schon deutlich zu merken. Ja.
So ist es.
Deswegen 30 FPS will heute eigentlich keiner mehr zocken. Ja.
Nee. Das ist auch wahr. Aber da hast du jetzt natürlich auch gerade so die unterste Kante genannt.
Ja, das war jahrelang der Standard.
Ja, gut, aber das ist auch schon etwas länger her, ne?
Ja, okay, und so lange her ist es noch nicht. Teilweise hast du ja heute immer noch Probleme, beziehungsweise ist man von Sachen ausgegangen, gerade im 4K-Bereich, was so auch nicht funktioniert. Ja, aber mittlerweile sind wir in einem Bereich, wo, denke ich mal, zumindest mal 60 auf jeden Fall so der Standard sein sollte. Teilweise hast du ja Games, die auch mit 120 auf der Konsole jetzt alle konstant arbeiten können, das ist schon die richtige Richtung. Ja,
ja, so ist es. Gut, dann gab es noch einen kleinen Bericht zum Führungswechsel bei Apple. Da hat sich Mark Gurman zu geäußert. Da gibt es einen schönen Bloomberg-Bericht. Und er meint, dass das Last Big Thing von Steve Jobs die VR-AR-Brille sein wird, wie sie Steve dann auch Jobs? Immer aussehen wird. Tim Cook. Ich wollte nur mal gucken, ob du zuhörst. von Tim Cook, die VR-AR-Brille, wie sie dann letztendlich kommen wird oder in welcher Ausprägung oder in welcher Art und Weise sie kommen wird, das wissen wir ja bisher alle nicht hundertprozentig, aber das wird wohl sein Last Big Thing sein oder sein Produkt sein, was wohl die größten Fußspuren hinterlassen soll oder die größten technologischen Fußspuren hinterlassen soll. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und das passt ja auch zu den ganzen Themen oder zu den ganzen Berichten, die wir in der Vergangenheit gelesen haben, dass Tim Cook ja sehr stark in dem Bereich engagiert ist und dass das auch so sein Steckenpferd ist, diese ganze VA oder VR, AR-Geschichte ist letztendlich.
Ja, ich denke mal für Apple, nicht nur für Tim Cook, sondern für Apple generell. Ja. Hatten wir da letzte Folge nicht drüber gesprochen, wo ich ja auch sagte, dass es so Insider beziehungsweise Branchenbeobachter etc. gibt, die ja sagen, AR wäre so das nächste Ding nach dem Smartphone. Und wie das Smartphone den Markt gerockt hat, wissen wir ja alle. Und wenn AR wirklich so der Nachfolger oder das Ablösende sein könnte oder das Produkt sein könnte, was ein Smartphone eventuell verdrängt, dann sieht man ja auch, welches Potenzial da, wenn es sich halt bewahrheitet, welches Potenzial da ist und dass Apple wahrscheinlich da schon auf das richtige Pferd auch setzt, dann könnte das natürlich das Ding werden für Tim Apple bzw. Tim Cook, sein Vermächtnis quasi, könnte eine Riesennummer werden. Ja, ich sehe es noch nicht so. Gerade auch, wenn man mal guckt, dass er gerüchteweise oder jetzt drauf spekuliert wird, dass die Apple AR-Brille ja dann auch das iPhone voraussetzen soll, um auch zu funktionieren. Wobei man da auch sagen muss, wer ist da davon bitte bis jetzt nicht ausgegangen? Ja.
Ja, davon sind wir eigentlich alle ausgegangen, dass das in erster Linie oder in der ersten Generation ein Companion-Produkt werden wird. Und das ist ja auch letztendlich bei der Apple Watch genauso. Ich meine, sie wird immer eigenständiger, aber um das Ding zu betreiben, brauchst du immer noch ein iPhone letztendlich. Ja, und er hat auch einen Zeitplan genannt, dass Steve Jobs, sage ich immer wieder, mein Gott, dass Tim Cook 2025 wohl aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Die Zahl freut mich natürlich besonders, weil in der letzten Folge habe ich gesagt, 5 Jahre wird es wohl noch dauern oder werden wir Tim Cook noch an der Spitze sehen. Das war so meine Prognose oder auch so mein Bauchgefühl. Ja, das hat jetzt Mark Gurman auch nochmal gesagt. Und die Zahl hat er auch in den Raum geworfen. Ja.
Ja, wobei mein Tipp immer noch ist, der wird nicht von heute auf morgen weg sein, ja.
Nein, das mag sein. Bloß ich gehe auch davon aus, dass intern schon langsam die Weichen gestellt werden und dass intern da schon einiges in die Wege geleitet wird. Ja. Und alle wünschen sich ja Greg Federici. Ich finde es gut als Galionsfigur oder als Aushängeschild mag der Mann wirklich gut geeignet sein, aber man darf nicht diese Sympathie und dieses Erscheinungsbild mit anderen Dingen vermengen. Also das ist immer das Problem, was gerne gemacht wird. Das ist ein absolut großer Sympathieträger, aber ob der wirklich als CEO geeignet ist, da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter.
Ja, okay, kann man halt schlecht beurteilen als Außenstehender.
Ja, klar.
Aber man kann fest davon ausgehen, dass Apple da definitiv ihre Hausaufgaben machen wird. Ja, man hat es gesehen, ja, als Tim Cook quasi auf die Position gesetzt haben, dass man da auch nicht unbedingt jetzt mit den Gesichtern oder Namen gegangen ist, die man im Vorfeld halt diskutiert hat oder die halt gefordert wurden, ja, oder die halt spekuliert wurden. Von daher, entweder er ist geeignet oder er wird's. Alle wie gesagt, für Apple ist der Meinung oder Tim Cook ist der Meinung, er ist geeignet und er wird's oder es wird halt jemand anders. Mhm. Also da, nur weil Greg Federighi ja sich so entwickelt hat und auch so eine gute Außenwirkung einfach hat, wenn er, wie gesagt, wenn Apple nicht der Meinung ist, dass er 100% dafür oder geeignet ist, dann wird es einfach nicht, ja.
Ja. Ich glaube ja, Jeff Williams wird der Nachfolger. Das ist meine Prognose.
Auch
eine
Möglichkeit, klar.
Das tippe ich. Oder das ist mein Tipp. Es gibt ja auch Spekulationen, dass sie ja komplett einen von außen holen und das bezweifle ich. Ich glaube, das wird nicht stattfinden.
Der müsste dann aber schon so Apple leben können oder eine Einstellung haben, die so Apple-kompatibel ist, dass man sich den dann entsprechend reinholt. Mein Gott, nur wer, ja.
Ja, ich meine, das glaube ich auch nicht, weil warum sollten sie das machen? Sie können ihr eigenes Personal, ihre eigenen Talente nehmen, die sie im Betrieb haben und die Talente und die Personen kennen die Strukturen, kennen die internen Abläufe und da
holt man sich keinen von außen. Halt auch die Apple-Philosophie einfach leben, ja.
Ja,
klar. Deswegen, für extern wird es schwierig. Und ich glaube mal, aus der Branche direkt ist es noch mal schwieriger. Und wen wolltest du da aus einer anderen? No.
Ja, das ist
sehe ich jetzt nicht.
Ich meine, in der Vergangenheit, es gab ja auch die Gerüchte, wo die Frau Ahrens noch bei Apple war. Ja, das wird die Nachfolgerin von Tim Cook. Ja, gut, mittlerweile ist sie nicht mehr im Unternehmen und hat sich ja auch erledigt, das Gerücht. Die kam ja aus der Modebranche.
Gut.
Keine Ahnung. Vielleicht wird es auch eine Frau. Aber ich sehe da im Apple-Umfeld direkt, also in der Top-Führungsetage, im Moment keine Frau, die das machen könnte. Ja. Naja, gut, wir werden sehen. Ja, okay. Wie gesagt, mein Tipp ist...
Bis 2025 ist noch ein bisschen Zeit. Also wenn eine Dame...
Ja, klar.
Also sollte eine Dame aus den eigenen Reihen in Frage kommen, werden wir die nächsten Jahre definitiv mehr Frauen auch bei den üblichen Veranstaltungen von Apple sehen.
Ja, wir sehen ja jetzt schon verstärkt mehr
Damen auf der Bühne. Genau, da wird dann denke ich mal, auf jeden Fall vorher auch noch was zu sehen sein. Alle müssen wir einfach mal abwarten, ja.
Auf jeden Fall. Gut, also wie gesagt, mein Tipp ist Jeff Williams und mal schauen.
Ist kein schlechter Tipp, ja.
Gut. Ja, dann geht's weiter mit der Apple Watch Series 7. Da gibt es wohl ein paar Produktionsprobleme. Das meldete Nikkei Asia. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Quelle, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt alles hundertprozentig so und das stimmt. Aber die zweite Quelle, die sich dazu nochmal geäußert hat, das war Bloomberg. Und die haben gesagt, ja, da gibt es wohl Probleme. Und wenn zwei Medien und eine Quelle wirklich extrem seriös ist, dann kann man davon ausgehen, dass das auch stimmt. Und es sieht so aus, dass es wohl Probleme gibt, das neue Design komplett serienfertig zu stellen und das quasi mit den Qualitätsansprüchen auf den Markt zu werfen, wie auch das Vorgängermodell war oder ist. Das heißt, Apple spricht davon, dass die, oder nicht Apple, sondern Bloomberg spricht davon, dass die Produktionsprozesse sich signifikant zum Vorgängermodell unterscheiden. Also die neue Form, das Eckige etc. pp., das ist wohl etwas schwieriger umzusetzen als das runde Design. Das sind jetzt im Moment wohl so die Probleme, die Apple hat. Es war sogar so, dass zeitweise auch die Produktion gestoppt worden ist und sie haben nochmal Apple-Mitarbeiter dazu geholt, die das Ganze nochmal überprüft haben, verifiziert haben, die Maschinen wohl neu kalibriert haben, was auch immer. Jedenfalls ist es so weit gewesen, dass eine Handvoll Apple-Spezialisten nochmal dazugezogen worden sind, die quasi diesen Produktionsprozess jetzt nochmal verfeinert haben oder was auch immer man da gemacht hat, keine Ahnung. Und dann gab es noch eine neue Berichterstattung dazu, dass es wohl der Akku ist, der Probleme macht, den so in dieses neue Package-Design umzuwandeln und in dieses neue Gehäuse zu bringen. Das soll wohl der Knackpunkt gewesen sein. Also das ist jetzt nochmal so eine ergänzende Gerüchtesituation gewesen, dass halt der Akku der Knackpunkt war bei der ganzen Geschichte. Und im Moment geht man davon aus, dass die Apple Watch Series 7 etwas später kommen wird als geplant. Ja. Dabei wissen wir ja noch nicht mal, was geplant war, wenn es alles planmäßig ist, das Ganze. Genau. Oder wenn es planmäßig laufen soll. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn so ein komplett neues Design kommt, dass es da Probleme gibt. Ich meine, das andere Design war etabliert, das haben sie jahrelang beibehalten. Da gab es zwar ein paar kleine Änderungen hier und da, aber prinzipiell hat man sich immer noch am Grunddesign der Apple Watch orientiert. Wie gesagt, mit der Zeit hat sich das Display etwas vergrößert. Es gab so ein paar kleine Gehäuseänderungen, aber man hat auf das bewährte Design gesetzt. Und wenn man den Renderings Glauben schenken mag, dann ändert sich ja wirklich das komplette Uhrendesign und dass es da natürlich im Produktionsprozess Probleme geben kann, liegt auf der Hand. Es muss keine Probleme geben, aber es kann Probleme geben. Und gerade jetzt auch diese Akkugeschichte, das Ding soll halt etwas größer, das Gehäuse etwas kompakter werden, obwohl 1,7 mm dicker, aber das Display soll halt etwas anders angeordnet sein und größer werden etc. pp. Also da gibt es halt etwas signifikante innere Designänderungen, sage ich es mal so. Und da bin ich gespannt, wann das Ding jetzt kommt und wie es dann letztendlich vom Innenleben aussehen wird. Das wird uns dann iFixit irgendwann zeigen.
Ja, da kann man fest davon ausgehen. Ja, momentan gibt es ja auch Gerüchte, dass nicht alle Armbänder eventuell kompatibel sind mit den neuen Geräten.
Ja.
Da muss man auch mal abwarten. Bis jetzt hat es ja Apple ja immer sehr gut hingekriegt. Das war ja auch immer mit so einem Pluspunkt. Oder ich denke mal auch eine Sache, die es halt dem einen oder anderen doch leichter gemacht hat, sich eine neue Apple Watch zu kaufen. Weil er halt einfach seine ganze Armbandsammlung mitnehmen kann. Wie gesagt, jetzt wird gerade, was diese 45 Millimeter betrifft, halt diskutiert, ob das noch so alles funktionieren wird und inwieweit und was mit wem und hin und her. Da muss man mal abwarten. Und heute hatte ich gerade auch nochmal einen Bericht gelesen mit Gerüchten, an welchen Sensoren Apple gerade für die nächsten Generationen arbeitet. Blutzuckermessung, Blutdruck, ja, und das ganze andere Pipapo noch. Wir hatten da auch schon öfter mal über die Gerüchte gesprochen. Und gerade auch was Blutzuckermessungen betrifft, etc. Ja, und klar, warum sollte Apple da nicht dran arbeiten? Ich bin halt nur mal gespannt, wann es dann wirklich kommen wird. Wenn man mal guckt, welche Geräte oder Smartwatches mit welchen Funktionen gerade auf dem Markt sind, klar kann man da wieder über Blutdruck reden. Ja, nur da hört man ja auch unterschiedliche oder hat da unterschiedliche Angaben, was auch die Genauigkeiten betrifft. Von den 10 Geräten, in Anführungszeichen, die am Markt sind, ja, sind im Prinzip nur 2 empfehlenswert. Von daher, ja, ich denke mal, Apple wird es dann wie immer dann bringen, wenn sie es gelöst haben, ja, oder wenn sie es wirklich funktionierend machen können. Von daher, ja, die ganzen Gerüchte aktuell, schwieriges Ding. Ich denke mal, wir werden jetzt an neuen Sachen in der kommenden Version nichts sehen, was jetzt irgendwelche neuen überraschenden Sensoren betrifft.
Mhm.
Wenn, dann hätten wir jetzt da definitiv schon irgendwelche Infos dazu. Ja.
Das hat ja auch Mark Gurman nochmal bestätigt oder unterstrichen, dass wir im Großen und Ganzen ein neues Design sehen werden, aber wir sollen jetzt keine Überraschungen erwarten, was den Sensorenbereich angeht. Also da wird nichts Überraschendes dazukommen. Davon ist auszugehen. Ja. Und ist ja auch ein cleverer Schritt von Apple, das sich erstmal aufzusparen, das Ganze. Finde ich. Erstmal jetzt das neue Design, und das ist wahrscheinlich für viele schon ein großer Anreiz, sich die neue Uhr zu kaufen. Und dann im nächsten Jahr, ja, dann holen sie sich die andere Kundschaft, die gerne die neuen Sensoren hätte.
Nee, ich denke mal, dass, wenn sie es hätten machen können, sie es auch gemacht hätten. Gerade Blutdruck ist ja so eine Sache.
Ja, okay,
die ist schon im Markt. Da könntest du sagen, okay, können wir auch machen, nehmen wir mit rein. Ja, die Frage ist halt, gerade mit dem neuen Design, und wenn sich da so viel auch im Innenleben ändert, ja, hätten sie es dann für diese Generation noch mit reinnehmen können? Und ist die Technik so zuverlässig, wie es Apple gerne hätte? Ja, das ist halt die Frage.
Obwohl ja Apple immer gerne sich die ganzen Features so ein bisschen aufhebt, will ich jetzt nicht sagen, aber sie wohl dosiert. Ne? Also das ist ja so die Apple-Masche, nicht gleich alles reinknallen,
nicht das ganze ein bisschen abwarten. Auf einmal,
ja. Ja, ne, das ist ja bei den iPhones auch immer der Fall, dass ich dann die anderen Features in der S-Version, okay, S-Version wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, also von dem Trichter sind sie ja weg, kann man von ausgehen. Aber das haben sie in der Vergangenheit immer gerne gemacht. Obwohl Features schon fertig waren, haben sie dann erst in die S-Version reingebaut. Die ganzen Kleinigkeiten.
Ja, wobei mit dem fertig waren, wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja.
Ja. Ja, naja, wir werden sehen. Apple Watch Series 7. Es bleibt spannend.
Ja.
Ja. Gut, und jetzt geht's weiter. Ja, ein Feature, wo ja viele Quellen sich drüber streiten, ob wir es jetzt schon sehen werden, zumindest hardware-technisch, oder ob wir es nicht hardware-technisch sehen werden. Ja, und da gab es 2 große Quellen, die berichtet haben. Das war einmal der Mr. Q und einmal Mr. Gurman. Und die haben sich so ein bisschen unterschieden. Es geht um die Satellitenfähigkeit des iPhones. Oder dass das iPhone, im besten Fall das 13er, eine Satellitenverbindung aufbauen kann. Da hat ja Mr. Q gesagt, dass es auch um Kommunikation geht, im klassischen Sinne auch Telefonie. Und da sollte ja Globalstar der Partner sein. Das hat er jedenfalls in seinem Bericht als Partner genannt. Und das waren so die Kernaussagen seiner Berichte. oder seines Berichtes. Und dann gab es ja dann nochmal einen erweiterten Bericht von Mark Gurman, der gesagt hat, ja, Satellitenverbindung wird wahrscheinlich kommen, aber nur als Notfallkommunikation hinsichtlich, dass ich zum Beispiel per iMessage meine Notfallkontakte kontaktieren kann. Man hat ja die Möglichkeit, Notfallkontakte zu hinterlegen und die sollen dann wohl auch über eine Satellitenverbindung kontaktierbar sein. Das war dann der etwas relativierte Bericht von Mark Gurman dazu. Das sind so die beiden Aussagen, die wir im Moment haben. Und die Hardware soll wahrscheinlich schon im 13er kommen, weil der Qualcomm X60-Chip, der soll das können. Und der soll dann wohl in einer modifizierten Version auch schon im iPhone 13 stecken.
Ja, und da fängt es jetzt auch wieder an. Je nachdem, welche Quelle du liest, ist ja bei Qualcomm die Rede von einem X65, der halt diese LOE, also Low Earth Orbit Satelliten unterstützen soll. Dann kommt ja, wie du es eben schon erwähnt hattest, der 60er ja voraussichtlich jetzt im iPhone 13. Dann gab es ja, wie du es auch schon gesagt hast, die Information, dass das eventuell ein angepasster 60er sein wird. Wobei, je nachdem, wie gesagt, welche Quellen man liest, anscheinend Kuo da ein bisschen was die durcheinander gebracht hat, was die Bezeichnung der Frequenzbänder betrifft. Weil er hat da anscheinend Daten angegeben, die nicht für Low Earth Orbit stehen, sondern für normale, was heißt normale? Ja, alle für Frequenzbänder, die halt hier im normalen Funkbetrieb oder im Mobilfunkbetrieb benutzt werden, die allerdings jetzt standardmäßig nicht vergeben sind für, sagen wir mal, unsere normalen Anbieter, wie jetzt hier in Deutschland Telekom, Vodafone etc., sondern dass ein Frequenzband ist, was anscheinend in den Staaten irgendwo an Flughäfen oder so eingesetzt wird. Von daher kam da ein bisschen durcheinander rein, was halt jetzt so die Interpretation betrifft, was soll wie von welchem Chip dann auch unterstützt werden. Ich war zuerst eigentlich sehr begeistert davon, als ich das von Kuo gelesen habe, gerade weil halt dieses Low Earth Orbit halt sehr interessant ist für Gegenden, wo du halt einfach wirklich schlechte oder gar keine Abdeckung hast. Wobei der Bericht von Mark Gurman oder von Bloomberg soweit eigentlich, denke ich mal, die Richtung, die Apple denkt oder den Anwendungsfall sieht, denke ich mal, schon den Nagel auf den Kopf trifft. Ja. Gerade diese komplette Notrufabwicklung, wo du halt wirklich keine Abdeckung hast. Ja.
Ja.
Dass du entweder, wie gesagt, auch wieder bei Stürzenfällen, was auch immer, da halt einen automatisierten Notruf absetzen kann, der halt an deine Notfallkontakte rausgeht. Oder aber du auch, wenn du unterwegs bist irgendwo, und wir hatten das ja im Urlaub auch schon, auch mitten irgendwo im Schwarzwald, ja, oder dass du einfach keinen Empfang hast. Und du könntest da ja dann auch in eine Notfallsituation kommen oder in Waldbrand, ja, oder was auch immer. Unfall, ja, in dem Bericht stand, glaube ich, was vom Flugzeugabsturz.
Ja, da gibt es ja viele Szenarien, die man da anführen kann.
Dass du dann auch ohne Abdeckung dann halt noch einen Notruf absetzen kannst, ja.
Ja, ich meine, wir müssen gar nicht so weit wegschauen. Wir hatten ja die Flutkatastrophe in NRW.
Ja.
Und da ist ja auch die komplette normale Mobilfunkinfrastruktur komplett zusammengebrochen oder zum größten Teil zusammengebrochen. Und da ist natürlich so eine Satellitengeschichte interessant, dass man halt in der Notsituation einen Notruf absetzen kann. Man muss natürlich dazu sagen, man muss im Freien sein und man muss eine Verbindung haben oder in Anführungsstrichen eine Sichtverbindung zum Satelliten haben. Erst dann funktioniert das, aber das liegt ja auch auf der Hand. Und der Aufbau mit dem Satellit, das ist jetzt auch nicht so instantan wie mit dem Mobilfunknetz. Das kann schon mal bis zu einer Minute dauern, bis man den Notruf überhaupt absetzen kann. Aber in einer wirklichen Notsituation ist ein später abgesetzter Notruf immer besser, noch besser als ein nicht abgesetzter Notruf oder eine Notrufnachricht, wie auch immer. Also von daher bin ich von dieser Funktion und von dieser Idee sehr begeistert. Und ich gehe auch davon aus, dass es sich in erster Linie nicht um eine klassische Sprachkommunikation handelt, sondern wirklich nur um eine Nachrichtenkommunikation, die per iMessage erfolgt etc. pp. Weil wenn man sich mal die klassischen Satellitentelefone anschaut, die auf Sprachkommunikation setzen, ist es so, dass die Geräte an sich erstens mal viel größer sind, weil da eine ganz andere Antennen und grundsätzlich eine ganz andere Technologie drin hängt. Und die setzt meistens auch nach meiner Meinung oder nach meinem Wissensstand auf Satelliten, die sich in einer ganz anderen Umlaufbahn befinden. Also nicht auf diese LEO-Technologie, sondern auf Satelliten, die sich in einer höheren Umlaufbahn befinden. Und das ist, glaube ich, Iridium ist, glaube ich, einer der ersten gewesen, die eine flächendeckende oder weltweite Kommunikation anbieten, und da gibt es auch, da sieht auch die ganz anderen Anbieter, die das anbieten, sind auch in ganz anderen Preisbereichen unterwegs, was da überhaupt ein wirklicher Satellitentarif kostet. Also ich gehe davon aus, dass es sich hier wirklich nur um eine reine Notfallkommunikation handelt. Und das ist auch ein cleveres Feature. Wir haben ja eben die ganzen Szenarien genannt, Schiffsunglück, Flugzeugabsturz, was auch immer, Funklöcher, da haben wir ja in Deutschland eine Menge von.
Ja, leider.
Oder wie gesagt, Ausfall von Infrastrukturen, wie wir es ja in NRW, Rheinland-Pfalz hatten, etc. pp. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Chip schon drinstecken wird im 13er und dass das Ganze erst im Nachhinein softwaretechnisch irgendwann erweitert wird, wenn man dann auch eine Infrastruktur hat, die ansprechbar ist und die dann auch, wo man dann halt auch einen Partner gefunden hat, der das Ganze macht. Es gab ja auch das Gerücht, dass Apple sogar in Erwägung gezogen hat, eigene Satelliten hochzuschießen. Ich glaube, dieses hat Q nochmal aufgebracht. Mag sein, dass sie das in Erwägung gezogen haben, aber ich glaube nicht, dass das zeitnah passieren wird. Aber dennoch glaube ich daran, dass dieser Chip schon im 13er sein wird.
Möglich, dass die Funktionalität drin ist. Ob man es dann nutzt, ist ja die andere Frage. Das hatten wir ja bei anderen
Chips auch schon. U1-Chip, der war ja auch schon drin. Ne?
Ja. Und, also deswegen, also da muss man einfach mal abwarten, was da kommt und wann Apple dann das auch für sich sieht. Zum Thema eigene Satelliten, ja, man sieht es ja an Starlink und wie viele hunderte von Satelliten, die für ihr Internet
da hochschießen.
Im Leo letztendlich dann insgesamt dann oben haben wollen. Das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung, wenn Apple das hätte selbst machen wollen, ja. Oder da generell vielleicht noch mit der Idee spielt, das selbst zu machen. Das ist ein Riesenunterfangen. Klar, es ist Apple könnte es sich finanziell wahrscheinlich noch leisten, aber ja, spätestens, denke ich mal, der Kosten-Nutzen-Faktor. Wenn sie nicht selbst dann auch noch entsprechend was an Service dazu dann vermarkten und wollen, was dann auch dann wieder Einnahmen bringen soll. Ja. Ist ja ein schwieriges Ding. Ne?
Ich glaube, weiß nicht, wie ob gesagt, sich das rechnet. Ja. Ich glaube, wie gesagt, Mark Gurman hat recht und es bezieht sich auf eine reine Notfallkommunikation, ja. Zumindest im ersten Step, genau. Was dann irgendwann später kommen wird, das ist jetzt wirklich extremer Spekulatius. Ne?
Ja, es gibt ja noch zu Starlink, ja, gibt ja auch noch andere Unternehmen, die da in diese gleiche Richtung denken und die ja da auch die kommenden Jahre noch was entsprechend ins All bringen wollen. Muss man mal gucken, wie sich der Markt da noch entwickelt, wie da der Wettbewerb vielleicht wird, auch gerade was dann halt der Bereich Telefonie betrifft, ob da noch andere Anbieter dann kommen, welche Strukturen da genutzt werden, wie sich das eventuell auch preislich jetzt die nächsten Jahre entwickeln wird, wenn halt, wie gesagt, das Angebot vielleicht zunehmen sollte oder da neue Player einfach auf den Markt kommen. Vielleicht wird's ganz interessant, das Thema. Ja, und dann wäre Apple auf jeden Fall schon mal oder auch Qualcomm dann soweit und hätte da entsprechende Technik eventuell auch schon am Markt, ja.
Ja, so ist es. Ja, das macht sich natürlich gut, wenn man schon hardware-technisch eine größere Infrastruktur hat, wo man sagen kann, okay, die ab dem iPhone 13 sind wir für diese Notfallverbindung gerüstet. Da brauchen wir einfach nur ein Software-Update nachzureichen und das Ganze funktioniert, als wenn man jetzt erst mit den kommenden Generationen das einführt, hardware-technisch. Da ist es clever, wenn man vorher schon seine Hardware-Infrastruktur aufbaut. Auf jeden Fall. Ja. Ja, schauen wir mal, es bleibt spannend. Und was ich gelesen habe, das war mir gar nicht so bewusst, dass der X60-Chip auch UKW-fähig ist. Also wenn Apple wollte, könnten die sogar ein UKW-fähiges Radio.
Aber das war, glaube ich, im 10er doch auch schon, oder?
Ich weiß es gar nicht, ich habe es nur im Zusammenhang gelesen.
Ja, es gibt da einige Qualcomm-Dinger, die auch UKW können. Das hast du ja auch teilweise im Android-Bereich noch. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein Android-Telefon, die auch eine UKW-App hatte. Und da hat, glaube ich, das Headset-Kabel als Antenne fungiert. Mhm. Also es gibt Chips, die diese Funktionalität bieten. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt bei Apple auch entsprechend verbaut sind, aber die halt nicht einfach genutzt werden. Ich denke auch, UKW-Radio hat sich mittlerweile, außer halt auch gerade für so eine Notfallübertragung, eigentlich auch schon wieder überlebt, weil das Streaming einfach...
Streaming ist da sicherlich richtig, aber da haben wir wieder das beste Beispiel, Hochwasserkatastrophe, kein Internet. Ne? Und wenn ich die Leute erreichen möchte, mache ich das meistens erstmal über Radio und kontaktiere die Bevölkerung. Man sagt ja dann auch, wenn die Sirenen dann laufen, dann soll man dann das Radio oder das Fernsehen einschalten, solange man noch Strom hat. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich sitze da mit meinem iPhone irgendwo, ich habe keine Internetverbindung, keine Telekommunikation, kein 4G, kein 3G, kein GSM, nichts mehr.
Gar nichts.
Aber UKW, das wird wahrscheinlich noch funktionieren. Und dann kann ich halt mein Radio übers iPhone betreiben oder könnte es betreiben, wenn Apple diese Funktion softwaretechnisch ansprechen würde oder wenn sie den Chip halt ansprechen würden und ein Radio-Feature aktivieren oder mit Software einbauen würden. Ja, wäre clever, aber okay, ist nicht. Ja. Gut. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas auf der Pfanne?
Auf der Pfanne? Noch nicht.
Ja,
ich muss auf gucken, was Themen. Ich hätte auf die Pfanne noch werfe. Oder auf den
Grill, so.
Aber ansonsten.
Ja, es bietet sich ja an. Wir sind ja mitten im Altweibersommer.
Ja, gestern war noch ganz schön, haben wir überraschend, da haben wir spontan noch gegrillt gestern Abend.
Ja.
Und war nett, ja.
Soll ja auch noch bis Donnerstag, Freitag so bleiben. Ne? Das soll uns
ich muss auch noch ein bisschen was im Garten machen, ja.
Ach, Garten.
Rasenmähen sonntags ist halt immer so ein Thema, ja.
Kommt drauf an, wenn du ein Elektromäher hast, dann geht das.
Das ginge von den dB-Zahlen her. Ich weiß nur nicht, was die Nachbarn dazu sagen würden.
Naja, aber darum geht's doch. dB-Zahlen, wenn du drunter bist.
Trotzdem wird der ein oder andere da wahrscheinlich nicht einverstanden sein damit.
Ja, klar.
Am Sonntag Rasenmähen.
Du, es gibt Jahreszeiten, da muss man sich nach dem Wetter richten. Da kann man nicht das planen. Da muss man machen, wenn es das Wetter zulässt. So ist das.
Nee.
Gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Und vielleicht sind dann auch schon die Einladungen draußen zum iPhone-Event. Da bin ich gespannt, ob das terminlich alles so passt. Und dann gucken wir mal, was uns Apple da präsentiert oder nicht präsentiert, wie auch immer. Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder mal.
Ja, genau.
Bis dann. Bis dann. Ciao.
Tschüss.